Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Mit einem gebührenden Start, finde ich. Die Fanfaren künden von unserer Ankunft. Und 2 Stunden Kino.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2 Stunden Kino mit unter anderem, doch durchaus wieder ganz illustren Filmen. So wahnsinnig viel los ist diese Woche nicht, aber wir haben zumindest mit We Live in Time und September 5 2 interessante Neustarts, die uns, so viel kann ich schon mal spoilern, glaube ich, ganz gut gefallen haben. Und Veni Vidi Vici, da bin ich mal gespannt, was der Flo sagt. Der kommt gleich noch. Jasmin ist schon hier. Hi.
Hey, hi.
Und der Lars an den Reglern. Wir geben uns heute hier so ein bisschen die Regler in die Hand, der Flo und ich. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir ein bisschen Musik und Veranstaltungstipps. Hier sind Metronomy mit Pity Boy. Viel Spaß bei Filmriss.
Noch ein Cognac?
Nein, nicht für mich. Ich muss jetzt gehen. Wirklich, Cliff, ich müsste schon seit 2 Stunden zu Hause sein.
Ja, dann geh doch.
Ja, ich muss mich tatsächlich langsam auf den Weg machen. Sag mal, was hast du mich gefragt?
Ich dich gefragt?
Ja, du hast mich doch gerade was gefragt. Ja,
richtig, ich hab dich gefragt, ob du noch einen Cognac willst.
Jo, bitte. Aber dann muss ich gehen, sonst wird Ingrid böse.
Ja, mit Recht.
Genau, die Inge wird sonst böse, der Lars ist weg, der Flo ist da. Und wir werden jetzt noch hier viel Spaß miteinander haben. Wir sind jetzt mitten in den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und weil der Lars gerade gegangen ist, dachte ich mir einfach, ich kann aufs Knöpfchen drücken und höre den Lars wieder. Und
genau,
deswegen,
ich würde das Vermissen etwas so überbrücken können.
Genau. Deswegen gibt's jetzt die Besprechung zu We Live in Time von Lisa und Lars.
Auch eventuell einer der Filme der Woche.
Für manche auf jeden Fall. Ich meine, er hat zumindest Hauptdarsteller, glaube ich, auf die wir uns alle freuen, die auf der Leinwand zu sehen, mit Andrew Garfield und Florence Pugh. Dann viel Spaß euch.
So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier verbunden mit der Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Lars. Hallo
alle. Grüß dich. Hi. Heute sowieso hier geben wir uns ja das Mikrofon in die Hand. Flo wird wahrscheinlich jetzt bis gerade noch moderiert haben und ich bin jetzt gerade nicht da. Und dafür hört ihr mich jetzt gerade hier mit Lisa aus der Dose. Und später bin ich dann vielleicht wieder da. Also alles ein bisschen wild heute, aber es ist schön, dass wir das noch kriegen. Und wir haben Katzenunterstützung.
Ja, sehr schön. Genau. Ellie ist gerade sehr kuschelig.
Ja, okay, da ist sie schon wieder weg. Wir wollen reden über einen Film, auf den ich mich durchaus auch sehr gefreut habe, aufgrund der Konstellation der Besetzung. Nämlich, wir haben es hier zu tun mit einer Rom-Com. Wenn man das so im Großen und Ganzen erzählen darf? Naja, fast so. Ein bisschen. Es ist ein Drama. Nennen wir es Drama. Okay. Wollen wir die Schublade wieder zumachen und sagen, es ist ein Drama, durchaus ein Beziehungsdrama mit Andrew Garfield und Florence Pugh. Sehr gute Voraussetzungen eigentlich.
Absolut. Meiner Meinung nach auch sehr gerechtfertigt. Gute Voraussetzungen. Es geht um We Live in Time von John Crowley. Tatsächlich habe ich von dem guten Herrn noch gar nichts gesehen früher. Ich weiß nicht, ob du mal Filme von ihm vorher gesehen hast. Der hat ein paar Folgen von True Detective und Black Mirror und so gemacht. Und Brooklyn, soweit ich weiß.
Ah, genau, richtig. Die Brooklyn-Verfilmung. Genau. Die war ja wirklich toll mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle. Das war schon echt.
Die habe ich nämlich nicht gesehen.
Ja, das solltest du mal tun. Das ist wirklich ein toller Film mit einem tollen Buch und so. Hier ist es allerdings keine Buchvorlage, glaube ich, ne? Oder?
Genau, es ist tatsächlich ein Original Script, soweit ich weiß. We Live in Time mit Andrew Garfield und Florence Pugh ist ein, ich würde es schon eine Romanze nennen und ein Drama. Es ist keine Comedy, meiner Meinung nach.
Nee.
Es ist ein bisschen Slice of Life.
Ja.
Es geht nämlich um ein Liebespaar und ihre Liebesbeziehung über eine 10-jährige Geschichte hinweg. Also sie, die beiden lernen sich kennen so mit Anfang, Mitte 30 und das verfolgt ihren Lebensweg, bis sie so mit 40 sind ungefähr. Das Ganze erfolgt nicht chronologisch. Also wir fangen tatsächlich an, wir steigen damit ein, dass Andrew Garfields Charakter Tobias und Florence Pughs Charakter Almut bei einer Ärztin sitzen und sie die sehr niederschmetternde Diagnose kriegt, dass sich ihr Eierstockkrebs im Rezidiv befindet, also dass sie einen Rückfall erlitten hat und es jetzt darum geht, ob sie die Behandlung nochmal durchführen möchte, also die Chemotherapie. Man kriegt dann auch sehr schnell mit, dass die beiden eine Tochter haben, eine kleine. Und dann gehen wir im Prinzip auch schon relativ schnell in die Vorgeschichte der beiden, wo Almut Tobias mit einem Auto überfährt und die beiden sich so kennenlernen. Das Leben hält ziemlich schrullige Momente für sie bereit, sehr tragische Momente, sehr lustige Momente. Es ist halt so die Ups and Downs einer Beziehung, die es eben gibt und alles, was das Leben einem in den Weg schmeißt. Und die beiden lösen das nicht immer bravourös, aber doch immer gemeinsam. Und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Liebesbeziehung, die wir hier sehen. Und die ganz wundervoll von Florence Pugh und Andrew Garfield gespielt wird. Also ich bin auch extrem großer Fan von beiden Schauspielenden. Ich gucke mir inzwischen alles an, wo Florence Pugh mitspielt. Die Frau kann, ich weiß nicht, die kann Butterbrot spielen, ein Baum ist mir völlig bums, ich gucke mir das an. Und es ist immer großartig, meiner Meinung nach. Ich habe den Film nur auf Deutsch gesehen. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne auf Englisch gesehen, weil sie wohl beide ihre britischen Akzente behalten durften in dem Film und zwar auch wirklich richtig ausspielen durften. Und ich finde das einfach sehr schön, wenn die beiden sprechen.
Ja.
Vor allen Dingen mit Florence Pughs Stimme. Ich fand den Film sehr besonders, weil es war zum einen Slice of Life und gleichzeitig fand ich den Charakter der Almut extrem toll geschrieben. Sie ist nämlich Köchin und die Konflikte, die sich zwischen den beiden ergeben, sind auch ein permanenter Konflikt zwischen ihr, zwischen ihrem Wunsch nach Karriere, nach einer erfolgreichen Karriere und ihrem Wunsch nach einer Beziehung und einer Familie und das in Einklang zu bringen. Und das ist halt einfach ein Thema, was beispielsweise mich und ich weiß auch sehr viele Frauen in meinem Alter sehr beschäftigt, weil mit Mitte 30 kommt man halt einfach oder Anfang 30 kommt man eben an einen Punkt, wo man sich entscheiden muss, möchte ich jetzt Karriere machen oder möchte ich Kinder kriegen und die diese Balance zu halten und das beides zu schaffen, erscheint manchmal ein bisschen unmöglich. Und ich finde, das wird in diesem Film extrem gut aufgezeigt. Und ich finde auch, dass Florence Pugh das unfassbar authentisch spielt. Also ich habe mich so sehr in dieser Figur wiedergefunden, in diesem Wunsch, meine Zeit, meine Lebenszeit für Dinge zu nutzen, für die ich Leidenschaft habe und dann gleichzeitig aber eben auch die Balance zu finden, die Zeit zu nutzen für Menschen, die man liebt. Und was priorisiert man? Und das ist ein kompletter Kampf bei ihr, immer wieder, den ganzen Film hindurch. Und ich finde, das wird auch sehr schön gezeigt. Also sie haben, der Titel ist natürlich Programm, ne? We Live in Time. Also es wird immer wieder darauf zurückgeführt, dass irgendein Timer läuft. Wir haben Andrew Garfield, der seine Stoppuhr hat, wenn es darum geht, die Wehen zu messen von ihr dann. Also sie hat ja dann auch ein kleines Mädchen. Wenn sie kocht, ist sie bei so einem großen Event dabei und da läuft ein Timer, weil sie in 15 Minuten irgendwie ein Dessert präparieren muss. Ich muss gestehen, ich habe gar keine Ahnung von Kochen und Koch-Events. Aber das ist ein großer Fokus im Film und ich fand einfach, der Film hat mich sehr berührt. Der hat mir was Besonderes gegeben. Ich habe im Kino gesessen gestern zum Premierentag. Es ist ja gestern angelaufen und also am Donnerstag und habe einfach echt Rotz und Wasser geheult. Schon nach 20 Minuten war ich so berührt davon. Und es ist nicht mal was Schlimmes passiert. Es war einfach, dass ich mich so gesehen gefühlt habe in dieser Figur und in dieser Geschichte, dass ich da komplett dabei war.
Das kann ich absolut verstehen, um da jetzt mal ganz kurz irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden. Das kann ich absolut verstehen. Also es ist, glaube ich, auch durchaus ein Film, der mehr resonated, so mehr anspricht und mitschwingt, glaube ich, bei Frauen tatsächlich, die sich auch damit auseinandersetzen müssen, halt eben, was von ihnen erwartet wird, was halt eben die Rolle als Mutter auch anbetrifft oder halt eben als Frau. Und dass es beides halt schwierig in Einklang zu bringen ist. So, ich habe auch Andrew Garfields Figur durchaus verstehen können, so dieser Wunsch eben nach Kindern, ja. Der, wo das am Anfang halt eben kein Problem ist, dass er sich damit arrangiert, aber der Wunsch halt trotzdem bleibt und das dann halt eben zu einem Disput zwischen den beiden führt. Ich fand das auch gut gespielt, wirklich toll besetzt, wirklich, also dem haben eine Chemie auf der Leinwand und man guckt den wirklich gerne zu und man geht da auch mit. Ich finde nur das Drehbuch manchmal nicht ganz so clever, wie es strukturiert ist. Es ist halt eben immer wieder mit den Zeitsprüngen, ne? Es ist halt unchronologisch erzählt. Ich weiß nicht, ob das der Erzählung unbedingt hilft tatsächlich, ob das wirklich dem Erzählfluss und meiner tatsächlichen Connection auch so zu den Figuren und zu der emotionalen Ebene halt wirklich förderlich ist, das so zu inszenieren und zu erzählen. Und ja, manchmal ist es mir halt einfach ein bisschen zu klischeehaft gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wäre vielleicht ein Drehbuchautor, wir haben ja mit Nick Payne, der hat das Drehbuch geschrieben, kommt vor allen Dingen vom Fernsehen. Ja, da hätte vielleicht ein besserer Drehbuchautor irgendwie rangemusst durchaus, aber da, trotzdem, das schmälert nicht auf jeden Fall das große Vergnügen, den beiden dabei zuzusehen, wie sie leben, auf jeden Fall. Also Vergnügen auf der einen Seite. Ne? Also es hat schon seine witzigen Momente, dieses Ding mit dem Zufall halt auch. Du hast ja diese Sequenz angesprochen, wo er sie anfährt. Das ist ja dann auch ein bisschen verwirrend.
Sie ihn anfährt.
Das ist ja auch verwirrend, weil wir uns ja ganz am Anfang, wacht er ja auf in alleine quasi in einem Raum und ist total irgendwie fertig und kümmert sich um seinen Vater. Sein Vater lebt ja da bei ihm und so, ne? Und dann blickt das Ganze ja zurück und diese Chronologie manchmal ist muss mal reinkommen so und es war mir nicht immer gelungen, fand ich so auch. Aber es hat seine sehr schönen Momente und es ist auf jeden Fall sehr emotional erzählt und gespielt halt so. Und da, wenn man da, ne, reinsteigt so und wenn man da irgendwie einen Ankerpunkt findet, dann kann man da auch wirklich gut mitgehen, finde ich, in jedem Fall.
Aber ich sehe deinen Kritikpunkt, das stimmt schon. Also ich bin zwar der Meinung, dass diese nicht chronologische Erzählweise sinnvoll war, weil ich einfach sehr gerne mag, wenn ich darauf vorbereitet bin, wie das Ende aussehen wird. Und das wird man sofort am Anfang. Also es gibt hier kein Spoiler, wenn man sagt, dass diese Frau schwer krebskrank ist und das dementsprechend halt auch einfach ein tragisches Ende nehmen kann. Und ich mag das sehr gerne, wenn ich schon weiß, wo es hinführt, weil ich gucke mir ungern Krebsdramen an, wo ich am Anfang die ganze Zeit irgendwie sehr glückliche Leute sehe und dann über den Film hinweg erstmal gegen so eine Krebsdiagnose angekämpft werden muss. Und dass das vorweggenommen wird,
lass mir ganz gerne den Boden unter den Füßen irgendwie wegziehen.
Fair.
Das haut mich, glaube ich, emotional mehr um, als wenn ich tatsächlich so vorbereitet in die Handlung gehe, die ja die ganze Zeit natürlich auch eben mit dieser Ausgangssituation und der Tatsache, dass der Rückblende auch so einen Schatten oder ja schon auch eine melancholische Note über die ganze Geschichte halt natürlich legt.
Aber ich finde da eben, es ist eben kein Krebsdrama, es geht eben nicht um den Krebs.
Stimmt.
Und ich finde deswegen gut, dass das nicht die Story des Films ist, sondern dass das ein Teil dieses Films ist. Und deswegen finde ich es gut, dass es vorweggenommen wird und dann dementsprechend auch nicht chronologisch erzählt wird. Mhm. Und ganz ehrlich, die Rückblenden nehmen ich würde mal sagen, diese nach der Diagnose, das ist die Timeline, in der wir uns befinden und die anderen Sachen sind die Rückblenden und die geben so ein bisschen Leichtigkeit dem Film meiner Meinung nach auch, weil sie haben zwar viele Konflikte auch, aber sie haben auch einfach so lustige Momente, also zum Beispiel, als sie dieses Kind kriegt, ich habe mich weggeworfen. Mhm. Und ich fand auch, das war auch sehr schön meiner Meinung nach, sie haben ziemlich explizit auch gezeigt für so ein Slice-of-Life-Romanzendrama, wie so eine Schwangerschaft eben aussieht und wie man da ein Kind gebärt. Also ich fand diese Full-Nudity-Szenen von Florence Pugh tatsächlich auch sehr schön mal so zu sehen. Ich meine, sie ist auch eine sehr schöne Frau, aber unabhängig davon ist es halt nicht sexualisiert gewesen, sondern wirklich einfach ein realistisches Geburtsszenario. Also naja, okay, das Szenario vielleicht nicht unbedingt, aber die Art, wie die Geburt dann verlaufen ist.
Ich fand es auch wirklich sehr schön, halt hier eben mal so vom Klassischen quasi abzuweichen und das Ganze ein bisschen umzudrehen, weil sie ja eben diejenige, die ist, die Karriere macht, ne, oder genau, halt einfach voll im Leben steht und halt eben in dieser Karriere steht und das auch unbedingt will. Und das war auf jeden Fall hier auch mal ein interessanter Perspektivwechsel. Ja, also alles in allem würde ich ihn auf jeden Fall auch empfehlen. Wie gesagt, alleine schon schauspielerisch lohnt sich das schon. Es waren vielleicht so ein bisschen die hohen Erwartungen von meiner Seite, die da so ein bisschen reingehauen haben.
Ja. Fair enough. Also ja, wenn man sich Andrew Garfield angucken möchte, wie er Florence Pugh total gerechtfertigt anhimmelt den ganzen Film über, dann sollte man das machen bei Wheel of Time. Also die Schauspieler, dann haben es auf jeden Fall verdient. Und wie gesagt, also wenn man so Slice of Life Sachen mag, wo jetzt nicht unfassbar viel passiert, dann finde ich persönlich, ist es ein absolut berührender, sehenswerter Film, den man sich anschauen sollte. Hm. Also mich hat er wirklich komplett mitgerissen.
Ja, und man kann auch Andrew Garfield Gedanken, also unproblematisch halt irgendwie anschmachten, glaube ich, in dem Film.
Ja, man Problem. Kann beide unproblematisch anschmachten. Ja. Die sind beide einfach wundervoll.
Genau. Und jetzt zu sehen in We Live in Time, der ab dieser Woche in den Kinos ist. Ich muss nochmal nachschauen, wo genau, aber den Multiplex findet ihr den auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Lisa. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Wunderbar. Dankeschön. So, ich mache jetzt einmal noch hier ganz kurz den, weil ich den falschen hier anhatte. Oder vielleicht war es auch der richtige, keine Ahnung. So, das war We Live in Time. Wir haben aber noch mehr gesehen. Und ich würde jetzt einfach weitergehen.
Ja, bitte.
So, jetzt hört man dich auch, Jasmin, es tut mir leid. Und zwar habe ich gesehen, Veni, Vidi, Vici. Ich kam, sah und siegte. Oder so ähnlich. Eine österreichische Produktion und ein österreichischer Film. Produziert von Ulrich Seidel, was mich dann ein bisschen... Also jetzt habe ich irgendwie einfach beide hier, weil ich blöd bin. So. Ha! Endlich! Ich habe es hingekriegt. Ich brauche aber ein bisschen. Es tut mir leid, liebe Leute. Genau, eine Ulrich-Seidel-Produktion, was mich ein bisschen aufhorchen hat lassen, weil ich ja vor einer Weile erst noch das Teufelsbad geguckt habe und auch Ich sehe nachgeholt habe, die ja von seiner Frau mit Regie geführt wurde und wo er eben auch mitproduziert hat. Und ich habe letztens den Trailer gesehen und fand ihn eben ganz interessant. Es geht um einen... Patriarch einer Familie, Amon Meinhardt. Ich finde auch den Vornamen Amon, das gibt auch schon direkt einfach mir gewisse Vibes.
Ja, hat auch andere unsympathische Österreicher haben den in der Filmgeschichte getragen.
Genau. Der erschießt anscheinend einfach in seiner Freizeit als Ausgleich gerne Leute auf offener Straße mit einem Gewehr. Er geht gern jagen. Macht irgendwie, also der Film macht so eine gewisse
Menschen... Noch ist das derselbe Charakter für mich.
Ja, es könnte auch Ralph Fiennes sein, das hätte den Film vielleicht ein bisschen besser gemacht. Der ist eben einfach irgendwie scheißreich. Also das wird auch nicht großartig erklärt, der kann anscheinend, er wird auch nur als Investor beschrieben. Du hast eine Erzählerstimme im Hintergrund, eine weibliche, das erfährt man dann, ist seine Tochter, wo ich übrigens die ganze Zeit dachte, dass die irgendwie mindestens 16, 17 ist, weil sie am Anfang irgendwie auch Polo spielt und dann Champagner säuft und im Laufe des Films erfährt man, die soll 13 sein und ich dachte so, der nehme ich keine 13 ab, sowohl so wie sie redet, als auch wie sie sich gibt und alles. Genau, und dann folgen wir dem einfach und dann gibt es gleichzeitig eben noch die Polizei, die so sagt, oh, wer erschießt denn da einfach Leute in unserem Land? Und irgendwie ein, zwei Leute, die das anscheinend aufdecken wollen oder die irgendwie auch ihm auf der Schliche sind, so einen schönen Jagdaufseher, der dann immer zur Polizei rennt und sagt, ich weiß, wer es war, aber keiner glaubt ihm. Und wie ihr vielleicht schon hört, hält sich meine Begeisterung so ein bisschen in Grenzen, weil der Film dümpelt halt einfach für seine 86 Minuten vor sich hin. Diese ganze Familie ist irgendwie sehr komisch, er wirkt ultra künstlich, er ist einfach nur ein ekelhaftes, reiches Arschloch. Seine Tochter ist einer der schlimmsten Menschen wahrscheinlich der Welt, so ungefähr, weil die mit 13 auch schon irgendwie anscheinend alles mitbekommt und irgendwie Bock hat, das auch zu machen.
Ja, aber ich glaube, das ist realistisch für Milliardärsfamilien.
Ja, gut. Aber irgendwie, mein Gedanke ist die ganze Zeit so, der Film hat es vor sich hingedümpelt, das war mein großes Problem. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mir nicht wirklich was mitgegeben hat, außer halt, Reiche sind scheiße. Also aber halt nicht auf eine coole Art und Weise, wie manche Eat the Rich-Filme das, finde ich, machen, wo man dann auch das Gefühl hat, jawohl, so nämlich. sondern halt einfach so, ja, wenn ich halt reiche Arschlöcher beim Scheiße machen zugucken will, dann gehe ich halt auf Twitter und google mal Elon Musk, oder ich google einfach Elon Musk und gucke, was der gerade treibt. Da habe ich fast dasselbe Produkt, so wenn gerade jetzt in, was jetzt diese Woche alles passiert ist, sag ich mal. Und deswegen wirkte der Film da für mich ein bisschen, ja, zu unentschlossen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, so der könnte, da könnte man, glaube ich, mehr draus machen, so mit allem, was da ist. Und nichts, was am Ende, wo ich am Ende im Kinosaal sitze und mir denke, ach ja, hat jetzt nicht unbedingt wehgetan, aber irgendwie bin ich auch froh, dass es vorbei ist und das bei unter 90 Minuten.
Ja, das klingt ernüchternd. Hat es irgendwelche spezifischen Sachen über Österreich oder so zu sagen, oder könnte das auch irgendwo spielen?
Hat es irgendwas? Nee. Also es könnte, ich hatte das Gefühl, ja, es könnte schon überall spielen. Es geht irgendwie mal um, nee. Also es ist halt, ich weiß nicht, wo jetzt viel gejagt wird, sag ich mal, wo es einen Jagdaufseher braucht oder so. Das könnte aber halt auch irgendwie dann in Bayern oder sowas sein oder halt einfach im Main irgendwo, ja, wo halt gejagt wird. So, es hat jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es so speziell auf Österreich gemünzt ist. So, der will dann irgendwie da noch sein Batteriewerk bauen irgendwo und mauschelt da halt mit irgendwelchen Ministern rum und die hängen ihm alle und küssen ihm den Arsch oder so. Aber auch das kann halt überall passieren. Also ja, das ist, die, keine Ahnung, vielleicht ist er halt nicht so super reich und deswegen passt das dann in Österreich am besten. Weil da muss man am wenigsten reich sein oder so. Oder,
ja, ach.
Oder Österreich ist vielleicht einfach anfällig für Faschismus, wie Deutschland vielleicht manchmal auch.
Weiß ich nicht, aber es wurden in Österreich ja auch schon gefakte Atomanlagen verschoben und dann Schiffe versenkt, um das zu vertuschen. Also es ist, Österreich-Korruption ist halt normalerweise schon an sich schon derartig absurd, dass es...
Vielleicht ist deswegen Österreich sogar am Ende sogar ungeeignet eigentlich für diesen Plot, weil man das Gefühl hat, ja guck mal, ich gucke die Nachrichten, da habe ich halt, also weit weg davon ist es halt einfach nicht.
Ja.
So, dementsprechend, ja, kann ich euch jetzt leider nicht so eine krasse Empfehlung dafür geben, da reinzugehen. Wenn ihr vielleicht trotzdem Lust habt, dann könnt ihr den Veni Vidi Vici sehen. Ja, das war's dazu von meiner Seite. Ich würde jetzt einfach, bevor wir noch einen Film weiterspringen, einmal Musik spielen.
Ja, bitte.
Wir haben ja einen...
Der Soundtrack des Monats.
Genau, der kommt diesen Monat von Queer, weil ich nicht laut genug dazwischen geschrien habe. Aber dafür habe ich dann nächsten Monat den schon gepachtet.
Ja, man kann ja auch einfach zwei... Also wenn die zwei Filme in einem Monat rauskommen, einer am Anfang, einer am Ende, kann man das ja gut aufteilen.
Genau, so machen wir das. Deswegen gibt es jetzt Trent Reznor und Atticus Ross mit Pure Love aus dem Soundtrack von Queer.
Haben Sie den Verstand verloren?
Sie sollten mir doch Bericht erstatten.
Ich hatte keinen Bock, Jim.
Ja, jetzt verstehe ich ihn.
Jawohl, der Spock hat keinen Bock. So, wir sind wieder bei den Filmstarts der Woche. Leider den Jingle gerade nicht mehr hier, deswegen habt ihr das jetzt von mir gehört. Und ich würde einfach weitergehen, denn die Jasmin hat auch einen Film als einzige gesehen, den niemand anders gesehen hat.
In der Tat. Also ich weiß nicht, ob niemand anders, aber...
Also niemand von uns auf jeden Fall, also ich auf jeden Fall nicht. Und Lars hat ihn auch nicht gesehen, dass wir da irgendwie nicht drauf warten müssen. Deswegen darfst du uns was zur Filmstunde 23 erzählen oder mir in dem Fall und allen da draußen.
In der Tat, das ist ein Film von Edgar Reitz, auch für Heimat unter anderem bekannt, also Dokumentarfilmer, Produzent in... aus Deutschland, und der hat 1968 eine Klasse zum Filmverständnis zu Filmen gegeben an einem Mädchengymnasium in München, und der Film ist im Grunde ein Klassentreffen, das er mit einer ehemaligen Schülerin, die er zufällig in München getroffen hat, organisiert hat, wo sie sich nochmal ihre Filme von damals, weil im Rahmen des Unterrichts wurden auch Filme produziert, ansehen und eine Dokumentation, die damals für den BR entstanden ist, also Filmstunde war damals das Feature, was im BR lief, und Filmstunde 23 ist sozusagen jetzt der Rückblick nach vielen Jahren. Also der 90-jährige Edgar Reitz spricht da mit seinen 60-jährigen Schülerinnen. Und ja, das Ganze ist sehr spannend, weil es geht sehr um das Issue Medienkompetenz und dass sozusagen Film ein Medium ist, ein Kommunikationsmittel, das sehr elitär behandelt wird mit den Möglichkeiten der Produktion, aber auch den Techniken, die dahinter stehen, und dass dadurch sowohl die Möglichkeit, sich selbst filmisch auszudrücken, als auch Filme zu verstehen, reduziert werden. Und Edgar Reitz' Punkt ist, dass Film und vor allen Dingen Filmverständnis eigentlich eben ein Schulfach sein sollte. Und er hat damals halt einen Versuch gemacht, der auch auf eine Art erfolgreich war, weil alle diese Schülerinnen haben auf jeden Fall ein anderes Verständnis zu Film dadurch entwickelt. Das hat sie ihr Leben lang begleitet. Keine von ihnen ist jetzt beruflich Filmschaffende geworden. Aber es ist dennoch eben etwas, was ihr für ihr Leben einen Einfluss hatte. Und das wird einem da gezeigt. Also wir sehen Filme, die sie gemacht haben, von einem, also eines der Mädchen hat halt gefragt, ob sie Polizisten filmen darf. Das wurde ihr verneint. Und dann hat sie heimlich Polizisten gefilmt, die in der Situation wirklich lächerlich aussehen.
Ah, fantastisch.
Ja. Ja, eine andere hat ein Fußballspiel gefilmt auf eine Weise, nämlich mit einem Fokus auf die Spielenden und nicht so sehr auf den Ball, was dann noch einen anderen Film, der sozusagen von einem professionellen Filmemacher gemacht wurde, inspiriert hat. Also da sozusagen die Ideen, die diese Mädchen hatten, wurden dann halt auch von diesem BR-Beitrag her rezipiert. Und all das wird dort eben gezeigt und besprochen. Es hat ein bisschen auch ein React-Format auf eine Art.
Die gucken sich dann, also man sieht die Filme im Film in einem Rahmen, wo die sich gemeinsam angucken.
Genau, oder wie? Also man sieht die Filme schon Vollbild, aber man hört ihren Kommentare, und an wird halt ins Kino, wo sie ihr Klassentreffen machen, reingeschnitten, dass man sie sieht und dann so Interviewteile bekommt oder Sachen von Edgar Reitz, wie er eben da zum Klassentreffen spricht, und dann zusammengeschnitten mit Aufnahmen von damals, wo man auch sieht, wo eben die Widersprüche sind. Also, dass er damals sehr für den Autorenfilm war und heute mehr für den Film als ein kollektives Projekt, das entsteht.
Das klingt sehr spannend. Ich finde es auch interessant, dass er auch gesagt hat, anscheinend man sollte das in der Schule unterrichten. Das fällt sehr in meinen Meinungsbereich mit, dass viele Schulfächer heute sehr überholt sind. Also ich bin froh, dass wir sowas Ähnliches im Deutschunterricht gemacht haben, tatsächlich zu meiner Schulzeit. Also manchmal auch Filme mit der Deutschlehrerin geguckt und im Rahmen halt von Textanalysen eben auch Filme oder Filmszenen analysiert haben, was ja, finde ich, schon auch in diese Richtung geht, was Medienkompetenz oder sowas angeht, dass man eben, was man sich rausholen kann.
Daraus ist das Projekt damals entstanden. Also die haben, die Schülerinnen haben halt ihre Lehrerin gefragt zu Filmadaptionen von, ich glaube, dem Schimmelreiter damals, und sie wusste halt nicht so wirklich Bescheid über die Sprache des Films, und dann ist dieses Projekt halt entstanden, wo sie im Grunde halt einen Gastdozenten gehabt haben.
Na, siehst du, bei uns war es wie heißt er denn? Der Volker Schlöndorff-Film nach dem
Blechtrommel?
Mein Gott. Der Mann, der in den Dschungel geht. Die Ödipus-Geschichte. So ein bisschen. Ja. Der sich in seine eigene Tochter verliebt. Bla bla. Ich vergesse die ganze Zeit, wie er heißt, weil er mich genervt hat. Also das Buch und der Film. Mhm. Aber ja, ich finde das sehr, sehr interessant, wenn Leute dann sagen, hey, guck mal, wir hätten hier vielleicht andere Schulfächer, die Leute was beibringen, was sie in ihrem Leben auch in Anführungsstrichen wirklich gebrauchen können. Ich weiß unsere aktuellen Sachen, und ich schweife jetzt gerade bewusst ein bisschen ab, weil ich das finde, das kann man in dem Rahmen so ein bisschen machen. Ich weiß, dass die Fächer irgendwie Relevanz haben, und wenn ich halt dran denke, dass ich auf einer Wirtschaftsschule war, wo man eben auch gelernt hat, so Kontoauszüge zu lesen oder sonstiges, wo ich immer so bin, so... Ja, ich find's gut, dass ich in der Schule gelernt habe, wie Steuern funktionieren und warum es die gibt.
Bilanzieren ist ein sinnvoller Life-Skill, wenn man irgendwann mal selbstständig ist.
Zum Beispiel, oder allgemein einfach so Lohnabrechnungen lesen können, ist schon nicht verkehrt, das mal in der 10. Klasse gemacht zu haben, sage ich dir.
Ja, ja.
Und genauso ist es halt eben dann hier eben mit Film. Es ist schon nicht irrelevant, wenn Leute einfach lernen, was für Ideologie man teilweise aus Film rauslesen kann, eventuell auch, oder was einem da vermittelt wird, ohne dass man es direkt merkt, ohne dass es einem 1:1 eben gezeigt wird.
Und sein Punkt ist eben, dass Film überhöht wird. Also, dass die Techniken sind auch von Schülerinnen zu erlernen und umzusetzen. Also einfach so grundsätzlich Kamerabewegung, Montage und so etwas. Das ist alles kein Wunderwerk. Und wir erleben es ja auch dadurch, dass wir eben eine viel demokratisiertere Landschaft von Bewegtbildproduktion haben. Also nicht notwendigerweise Film im klassischen Verständnis, aber was wir eben mit TikTok und hier YouTube erleben, ist ja, oder auch Twitch, das ist ja Bewegtbildproduktion. Und da Leuten die Techniken zu vermitteln, ist einfach ein Life-Skill. Also wir haben alle ständig Kameras bei uns. Und die bedienen zu können, ist halt vielleicht ja genauso nützlich wie Schreiben zu lernen auf eine Art. Also mir halt einfach ein Medium auch herstellen zu können auf eine bewusste Art. Und das ist einer der Punkte des Films, dass es heute immer noch nicht so ist und dass es gleichzeitig halt eine befreiende Wirkung hat, Leuten die Möglichkeit zu geben, sich künstlerisch auszudrücken. Es gibt auch Momente daran, wo Kritik daran geäußert wurde, dass sozusagen eine der Mütter ist halt damals 1968 nicht zum Abschlussding gekommen, wo die Filme vorgeführt wurden, weil sie meinte, hier, sie haben den Mädchen jetzt gerade eine Süßigkeit gegeben, danach nehmen sie die ihnen wieder weg. Weil sie eben die Produktionsmittel für Film dann nicht mehr haben. Also die Kameras nimmt da halt wieder mit und sie haben nicht den Zugang dazu, das umzusetzen, dann wieder, was sie gelernt haben, weil eben damals die Hürden auch finanziell so hoch waren und zum anderen niemand irgendwie jungen Frauen oder gerade Teenager-Mädchen Filme sozusagen.
Kamera- und Filmmaterial zur Verfügung stellt.
Genau, und das dann anguckt.
Das ist heutzutage tatsächlich einfach alles deutlich einfacher.
Ja.
Ja. Ich finde das tatsächlich auch spannend, weil du mit diesem Kreativsein, weil ich meine, auf eine Art und Weise, also zumindest bei mir in der Schule war es schon so, dass man ja kreatives Schreiben ist eine Sache, gibt im Kunstunterricht, wo du malen sollst und sowas und deswegen ist tatsächlich, ich habe da jetzt nie drüber nachgedacht, aber der logische Schritt wäre ja auch zu sagen, ihr dürft auch Filme machen und auch eben kreativ bewegt Bild machen und eben nicht nur entweder stille Bilder oder halt eben Textform, weil ich glaube, da gibt es auch einfach Menschen, die unterschiedlich gelagert sind. Die einen können das eine besser und die andere das anderen. So, und dann kann man ja auch einfach beides irgendwie verbinden. Die einen schreiben was Kreatives und die anderen setzen es dann eben halt in Bilder um, die sich dann bewegen.
Ja, und letztlich eben ein Film über, dieses Konzept von Film lernen. Wie hoch sollten die Hürden sein? Welchen Einfluss hat es, sich selber ausdrücken zu können? Aber auch darüber, welche Auswirkungen es eigentlich hat, wenn man guten Schulunterricht hat. Also für einen Teil der Mädchen war das eigentlich Besondere an den Filmstunden, dass sie sich selber ausdrücken konnten und dass Edgar Reitz auch ein ehrliches Interesse an ihren Positionen zu filmen hatte und eben auch Diskussionen mit ihnen geführt hat und sie gefragt hat, was sie tun wollten. Also diese sozusagen die Befähigung zum kreativen Ausdruck dadurch, dass man die Personen auch ernst nimmt als Schaffende. Und das ist, was sie eben als positiv in Erinnerung behalten haben und nicht so sehr das Medium Film. Und gute LehrerInnen machen was aus und ist ein sehenswerter Film darüber und auch gerade das Material, was da eben in diesem Unterricht entstanden ist, in den späten 60er Jahren, ist eben sehr spannend auch anzusehen. Deswegen Empfehlung. Und Filmstunde 23 läuft.
Aber das klingt nach einem Film, der potenziell die nächsten Jahre vielleicht auch nochmal irgendwo in anderen Kinos oder nächster Zeit nochmal gezeigt wird, tatsächlich, finde ich. Also es klingt wie was man da im Rahmen von anderen Veranstaltungen einfach immer mal wieder zeigen kann auch.
Ja, ich glaube, es hat auch das passende Level an Filmnörderei, obwohl die Aussage, jeder kann Film lernen und so besonders ist das nicht und jeder sollte es auch lernen, ist die Folge. Manchen Leuten ist das vielleicht nicht elitär genug.
Naja. So, wie ich gerade aus dem Off erfahren habe, kann es sein, dass der Lars es nicht wieder her zurückschafft.
Ja.
Deswegen
mache ich direkt weiter mit Medienfilmen.
Machst du von mir? Okay, sonst hätte ich jetzt einfach weitergemacht.
Ja.
Aber dann darfst du direkt mit der Medienkritik weitermachen.
Ja, wir bleiben in München.
Wir bleiben in München.
Wir bleiben auch bei der Familie Reitz, weil Christian Reitz hat bei September 5 mitproduziert tatsächlich. Das ist nämlich ein Film, der während der Olympischen Sommerspiele 1972 spielt, also denen, wo es eine Geiselnahme, einen Anschlag gab. Und der Film beschäftigt sich mit der Berichterstattung darüber. Denn es war die erste Olympiade, die ersten Olympischen Spiele, die live gezeigt wurden. Und das heißt, es war die komplette Infrastruktur für Live-Fernsehübertragung vor Ort. Und als dann die Terroristen des Schwarzen September in die israelische Unterkunft im Olympischen Dorf eindringen und dort Geisel nehmen, ist halt gerade die Nachtschicht der ABC vor Ort und macht sich dann daran, irgendwie herauszufinden, wie sie das Ganze live covern können. Schieben Kameras mit einer Kabelverbindung raus vors Studio, um einen Blick zu kriegen. Nutzen die Szenenbildkamera vom Olympischen Turm runter, um darauf zu filmen. Schmuggeln Leute rein, die sie halt als Sportler getarnt, hören den Polizeifunk ab, also auch teilweise schon leicht shady Dinge, um an Informationen zu kommen und die ganze Zeit live zu verfolgen. Und es fängt sehr wie ein Kompetenz-Pornfilm an, wo Leute aus einer scheinbar unmöglichen Situation raus improvisieren und durch ihre Skills und Ideen was Neues schaffen. Also,
siehst du, mein erster Gedanke, als du das gerade ein bisschen beschrieben hast, war auch, ich muss an Nightcrawler denken.
Ja, das ist, dahin geht es. Also es fängt halt eben eher, es fängt optimistischer an im Ton.
Mhm.
Also natürlich eben mit dem Wissen, was da passiert und dass es eben schon eine ziemlich schlimme Sache ist. Kriegen wir mit, wie ein junger Sendeleiter sozusagen seine erste richtige Schicht hat im Sportfernsehen und dann wird er da reingeschmissen und beginnt halt auch Selbstsicherheit zu entwickeln, das alles zu covern, und wir kriegen mit sehr viel Liebe fürs Detail Analogtechnologien, die damals eben präsent waren, was so Live-Fernsehen angeht, präsentiert, also Schnitt und Mikrofone und Telefone und wie Overlay-Masken eingeblendet werden und Röhrenbildschirme überall. Also es ist halt wirklich sehr viel Liebe zum Prozess auch, wie so Live-Fernsehen damals analog funktioniert hat. Und dennoch wird es halt immer düsterer in der ganzen Geschichte, weil die Leute geraten auch in den Rausch des Live-Fernsehens. Also, dass sie eben die Story weitererzählen müssen für sich. Mm. Und wenn etwas dann nicht von zwei Quellen bestätigt ist, senden sie es dann trotzdem. Und es kommt halt auch zu dem Moment, dass ihnen klar wird, dass auch die Terroristen Live-Fernsehen sehen können. Das heißt, wenn sie Polizeieinsatz live filmen, die Terroristen einfach komplett die Bilder des Polizeieinsatzes mitbekommen und dann reagieren können. Und ich möchte jetzt auch nicht komplett spoilern, was da alles schief geht und welche scheußlichen Entscheidungen getroffen wurden. Die wurden auch alle real getroffen. Deswegen kriegt man halt auch mit, wie sie in den Abgrund gehen und sich am Ende dann selber dafür loben, weil sie mehr Einschaltquote hatten als die Mondlandung.
Also sind wir irgendwo bei Nightcrawler am Ende.
Ja, es ist halt der Beginn des 24-Hour-News-Cycle. Also es ist sozusagen, die technischen Voraussetzungen sind gerade da. Und wir sehen halt, wie all diese Leute Sachen improvisieren in einer absoluten Anspannungs- und Stresssituation, eigentlich auch aus Überforderung in teilweise. Und das ist mittlerweile halt gang und gäbe. Das ist ein Alltag in Nachrichtensendern, dass 24 Stunden Nachrichten laufen. Und das eben sozusagen die Tyrannei der Geschichte herrscht, dass man immer wieder halt die Story weitererzählen muss und der folgt und im Live-Moment sein möchte und dabei Nuancen verloren gehen. Also es gibt da halt auch einfach noch Momente, wo sie darüber diskutieren, wie sprechen wir von den schwarzen September-Leuten. Sind das Guerillakämpfer? Sind das Terroristen? Und einfach diese Nuancen und dann irgendwann machen sie halt einfach. Und am Anfang sagen sie noch immer Guerillakämpfer, versuchen einzuordnen und über den Verlauf dieser Live-Sendung sprechen sie halt immer offener von Terroristen und nehmen immer wieder mehr Positionen ein. Und es sind halt die Sportleute, die das machen, die eben normalerweise Sport-Live-Coverage machen, die auch dafür kämpfen, diese Story haben zu dürfen. Also auch den Besitz von Story. Und dann sagen sie, ja, die Nachrichtenleute werden das irgendwann einordnen im Nachhinein. Das machen sie auch bestimmt so, die könnten das.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Sportleute sind am Ende wahrscheinlich mit am ungeeignetsten dafür, weil die ja, also ich gucke jetzt nicht so viel, ich sag mal, physischen Sport, aber wenn es um andere Sachen geht, sind das ja meistens auch Leute, die sehr viel hypen können beim Kommentieren von irgendwas. Weiß jetzt nicht, ob das die Leute sind, die Terrorismus kommentieren sollten, potenziell live on air.
Ja, sie haben die Infrastruktur vor Ort gehabt, aber es gibt eben da auch, es ist einer der Konflikte, der da angesprochen wird. Also sind das Leute, die das machen sollten und inwiefern sollte man es eben auf eine Einordnung warten und da sind die Charakter auch unterschiedlicher Meinung da drin. Also es gibt da wirklich Diskussionen, die da nicht geführt werden können, weil es ist live und es muss alles schnell gehen. Und es ist halt erschreckend, wie es im Grunde zeigt, wie sich Nachrichten auch verändert haben. Also die ganzen Prinzipien, die Leute in diesem Moment aufgeben, sind halt auch welche, die sich mit der Zeit aufgelöst haben in vielen Nachrichtenformaten und Märkten. Also dass die, also natürlich, man versucht immer noch mit Quellen zu untermauern und zu sichern, aber eben die Vorsicht ist halt wirklich weniger geworden. Und es ist schon ein Film über die Ursprünge dieses 24-Hour-News-Cycle. Der wird kritisiert. Es gibt Einblicke darin, wie aber auch aus nachvollziehbaren Gründen solche Entscheidungen getroffen werden. Also es sind nicht grundunsympathische Charakter oder welche, die aus wirklich bösem Willen handeln, aber eben teilweise schon aus Erfolgsmetriken. Was ist ein Erfolg, die ihnen da vermittelt werden? Wenn es am Ende Einschaltquote ist.
Ich wollte gerade sagen, klassischer Fall von Numbers go up. Yay.
Genau. Auf der anderen Seite haben sie auch das Gefühl, wir müssen berichten, weil wir sind die Einzigen, die diese Möglichkeit haben. Wir können das live zeigen und die ganze Welt fiebert im Grunde mit.
Mhm.
Und also einfach Konflikte, die da aufgebaut werden und wo verschiedene Positionen zu dargestellt werden. Ich würde den Film am Ende als kritisch einordnen für den für diese Art von Berichterstattung, auch speziell für diesen Bericht.
Hm.
Ich habe jetzt in Teil einigen Kritiken auch gelesen, das sei Pro-Israel-Propaganda.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich das auch schon ein bisschen mitbekommen habe, dass da Leute irgendwie eben zu aktuellen Geschehnissen die Verbindung ziehen und halt eben da dem Film Dinge unterstellen und Sonstiges.
Die Leute, die da sind, sind alle auf der Seite der Geiseln
im
Film. Und das ist, aber letztlich ist es halt auch ein Film über ein Ereignis, das tatsächlich so stattgefunden hat. Und es wurde so berichtet. Und ich glaube, ein Teil des Punktes ist, wie schnell das auch zu etwas wird, was Nuancen verliert. Wie Missmaking betrieben wird, wie die Terroristen zu gesichtslosen Leuten werden. Wie sie halt auch nicht versuchen rauszufinden, wer die Terroristen sind.
Mhm.
Oder die Geiselnehmenden, sondern versuchen herauszufinden, wer sind die Geiseln. Und mit deren Biografie machen sie halt Arbeit, aber sehr wenig darüber, was sind die Hintergründe dieser Tat. Also das sind halt auch einfach Entscheidungen, die da getroffen werden von den Charakteren. Und ich glaube nicht, dass es Entscheidungen sind, die der Film getroffen hat, nicht zu zeigen, weil es eben ein Film ist, der uns die Subjektivität von Medienmenschen vermitteln will und nicht eine Dokumentation über das Gesamtereignis schaffen will, sondern eben uns reinholt in die Berichterstattung.
Und vor allem, wie du schon gesagt hast, ja eben auch auf Wahnereignissen basiert. Und wenn die halt damals sich entschieden haben dafür, die Leute, die das die Geiselnehmenden sind, die sind uns erstmal egal, wir kümmern uns um die Geiseln, dann ist es auch legitim, dass der Film auch sagt, okay, dann klammern wir die halt aus, weil wir halt die andere Geschichte, so wie sie passiert ist, mehr oder weniger erzählen aus diesem Newsroom.
Ja, und ich glaube, wenn man eben den Film nicht als das sind die Protagonisten, also deswegen sind es die Guten, die treffen nur richtige Entscheidungen, sieht, sondern als wir werden hier in eine Situation von sehr fehlbaren Menschen reingezogen und wie die subjektiv entschieden haben, dann sind die Lücken, die gelassen werden in ihrer Berichterstattung, auch und die den Leuten auffallen beim Zusehen. Ich würde erstmal vermuten, die sind intendiert. Mhm. Also ich hoffe, dass das eben, dass der Film diese Botschaft auch absichtlich möchte und nicht, dass sie sich ein Ereignis ausgesucht haben und das glorifizieren, was so fragwürdig ist, dass es ja am Ende nur zu der halt der Besprechung, die ich gerade gegeben habe, führen kann. Nee, also ich glaube, dass es eben kein Film ist, der jetzt 100% eine Aussage gerade zu Israel oder was auch immer treffen möchte, sonst ist ein Film, der uns in seinen Ursprüngen halt zeigt, wie ja der 24-Hour-News-Cycle entstanden ist, welche Macht Bilder haben, welche Verantwortung eigentlich so Sendeleitungen und JournalistInnen in Live-Situationen im Moment haben und wie individuelle Entscheidungen oder auch ja kollektive Entscheidungen von kleinen Gruppen in einem sehr eingedrängten Zeitfenster große Auswirkungen haben können auf eben auch die Dinge, über die sie berichten und auch die Frage sozusagen, wenn, also sie sprechen halt auch darüber, wessen Story ist es eigentlich? Ist es unsere Story oder die der Geiselnehmenden?
Hm. Und eben wahrscheinlich auch einfach eine Story über Sensationsgeilheit wahrscheinlich auch, weil ich meine, wenn du schon sagst, dass darüber geredet wird, dass sie mehr Einschaltquoten als die Mondlandung haben, das spricht ja auch eine eindeutige Sprache, was uns als Gesamtgesellschaft mehr oder weniger betrifft, sag ich mal.
Ja, es gibt da super erschreckende Szenen. Also es gibt ja, ich glaube, es ist kein Spoiler, über diese Geiselnahme zu sprechen, was da noch passiert. Und später werden die Geiseln ja aus dem Olympischen Dorf weggebracht zum Flughafen Fürstenfeldbruck. Und es gibt da einfach Szenen auf der Straße, wo sie halt an hunderten Autos längs laufen, die da alle geparkt haben. Und dann einfach so ein ganzer Schwung von Kameraleuten und Schaulustigen, die halt über so eine Wiese auf diesen Flughafen zugehen, um da durch den Zaun zu filmen. Also es ist halt so ein, einfach so dieser Rausch, in den sich diese Leute auch reinbegeben in der Live-Berichterstattung und dem Versuch, dem Ganzen zu folgen, wird auf jeden Fall gut wiedergegeben.
Ja. Was ich habe jetzt noch mitbekommen, dass es ja zum Teil auch eben zeigt, wie überfordert die Behörden teilweise von der Situation waren, weil ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es noch keine Spezialeinheit in der deutschen Polizei und sowas. Das heißt, es waren einfach mehr oder weniger sehr viele Streifenpolizisten irgendwie am Werk.
Das war die Münchner Polizei.
Genau, die Münchner, ganz normale Münchner Polizei war halt so, oh shit, was machen wir jetzt? Und nach dem ganzen Ding wurde ja auch sowas wie die GSG 9 erst gegründet, damit man eben auf sowas reagieren kann. Das finde ich noch irgendwie ganz spannend, wie da, ich glaube, im Trailer gab es auch diese eine Szene, wenn die Polizei mal zu ihnen reinkommt und einfach sagt, so, macht mal aus, und sie danach irgendwie auch drüber reden, dass es ja ganz normale Streifenpolizisten sind und alle einfach, also nicht nur sie im Newsroom, sondern auch alle drumherum sehr überfordert von dieser Situation sind. Gerade auch, weil die Spiele ja, soweit ich das gerade richtig im Kopf habe, auch als so Aufatmen und so ein glückliches Zusammenkommen sein sollten und dann halt eben so zerrissen wurden.
Ja, die heiteren Spiele und so etwas war der Gedanke und wird auch drüber gesprochen. Also dass es gibt da halt auch verschiedene, also charakterlich verschiedene Positionen zu Deutschland haben, verschiedene Sachen erlebt haben. Also haben auch eine Deutsche im Team, die da.
Genau, die Hauptdarstellerin aus dem Lehrerzimmer, nämlich die Leonie Benesch, die spielt ja schön mit.
Genau, die auch einmal Leute zum Schweigen bringt, indem sie laut auf Deutsch was ruft. Sehr gut. Die spielt also insgesamt Schauspiel sehr gut, werde ich gleich noch darauf eingehen. Aber ja, also dass es in Deutschland stattfindet und wie das eben mit auch der Nazi-Vergangenheit zu tun hat. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, dass es halt einfach mitschwingt, in sowohl in der Reaktion der deutschen Behörden als auch im Umgang mit der ganzen Situation und was halt auch speziell im Umgang mit den Israelis nochmal ein Gewicht hat. Das ist auf jeden Fall auch, was der Film adressiert. Und Leonie Benesch spielt eben die junge deutsche Journalistin, die da ja im Grunde für Ortskenntnis reinrückt und eben ja Sachen organisiert, Polizeifunk hört und so. Mhm. Und ja, sozusagen den Aufstieg dadurch hat, die ist durchaus gut anzusehen. John McGarrow spielt den jungen Sendeleiter, auch halt in diesem so ambitioniert, aber überfordert und kriegt dann doch irgendwie was hin. Peter Sarsgaard ist dabei als halt ein älterer Journalist und insgesamt einfach alle spielen auf eine Weise, dass dieser Druck in diesem fast kammerspielartigen Studio einfach ja, merklich wird. Und das ja, funktioniert, um die Spannung des Films aufrechtzuerhalten. Das ist einfach ein 90-Minüter, das ist kann man ja auch durchaus mal schätzen und die werden gut genutzt.
Das ist immer wieder auch schön zu hören, wenn es mal unter 100 Minuten oder einfach wirklich nur die 90 Minuten rangeht. Genau, wenn ihr da jetzt alle Lust drauf bekommen habt, dann müsst ihr tatsächlich ins Kino gehen und könnt euch da September 5 angucken.
Ja, weites Release.
Ja, wunderbar. So, dann übernehme ich einfach das Nächste, denn ich habe auch noch was gesehen, was der Lars zwar gesehen hat, aber da der jetzt nicht da ist, darf ich jetzt alleine lästern und nein, ich werde euch auch sagen, Lars fand den Film nur mal vorweg, nämlich, glaube ich, deutlich besser als ich. Es geht um Das Mädchen mit der Nadel, ein Film von Magnus von Horn, der ist, glaube ich, Schwede, wenn mich gerade nicht alles täuscht, und da geht's um eine junge Frau im Jahre 1919, die in, ich weiß nicht, was für eine Fabrik es ist, ich glaube, sie näht Uniformen, ist Näherin und hat einen Mann, der im Krieg ist, also im Ersten Weltkrieg ist, die lebt relativ ärmlich. Er kommt dann nach dem Krieg nach Hause und ist wie viele stark entstellt im Gesicht und trägt so eine Leder- oder Keramikmaske, ich weiß nicht, auch was die immer waren, aber die haben ja dann für ihre Gesichter diese so Masken bekommen, weil es halt eben, weil sie eben durch alle möglichen Sachen, die im Krieg passiert sind, eben entstellte Gesichter gekriegt haben.
Ja, meist halt außen irgendwie Kunststoff oder Keramik und innen halt was Weicheres, damit das auf dem Gesicht aufliegen kann.
Und damit kommt sie halt leider nicht so klar. Ich muss gerade gucken, ob ich es noch irgendwie zusammenkriege, weil sie ist, sie ist schwanger und kriegt auch noch ein Kind von ihm, kann aber nicht dafür sorgen und versucht es und will es deswegen wegbringen. Und sie trifft eine Frau, die ihr sagt, dass sie Kinder zur Adoption freigibt oder dass sie Kinder unter der Hand wegadoptiert. Leider denkt sie sich dann 3 Tage später, sie hätte das Kind doch lieber noch wieder und geht zu dieser Frau und will das wieder haben. Und die bietet ihr dann eben an, dass sie bei ihr sein kann und sich mit um diese Kinder kümmern kann. Ich fand das, für mich war das irgendwie relativ schnell klar und ich habe das Gefühl, der Film macht da mehr Geheimnis draus, als es vielleicht sein sollte. Oder ich meine, ich habe es auch in manchen Kritiken auch schon gelesen, die Frau kümmert sich nicht um Kinder. Die Frau sackt Geld ein und wirft die Kinder irgendwo auf den Müll, zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch ein berühmter oder berüchtigter True-Crime-Fall.
Ja, genau, es basiert auch auf einer echten Geschichte irgendwie. Wie ihr merkt, ich eier ein bisschen drumherum, weil ich irgendwie nicht so richtig, so viel kann ich dazu nicht sagen. Ich saß da drin in dem Film, ich hatte Interesse, ich habe es mir angeguckt. Ich fand es jetzt nicht kompletten Quatsch, aber ich fand es leider Gottes einfach ein bisschen langweilig. Also ich finde, das hat sich einfach alles über diese 2 Stunden, hatte ich das Gefühl, hat sich das angefühlt wie, eine Freundin war auch da. Ich glaube, wir haben danach gesagt, das hat sich eher wie 3 oder 3,5 Stunden gefühlt und halt auch nicht auf die Art und Weise, wo man sagt, ich möchte hier drin bleiben und es darf ganz lange dauern, sondern wir fanden das leider nicht so pralle. Wenn auch schön gefilmt in Schwarz-Weiß, aber gleichzeitig hat dieses Schwarz-Weiß auch einfach alles unfassbar anstrengend gemacht und ich habe jetzt keine anderen Filme von Magnus von Horn gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass das jemand ist, den viele für sehr fähig und gut halten. Ich ging auf jeden Fall raus und war leider gelangweilt und dachte mir so, was soll denn das hier eigentlich alles? Und keine Ahnung. Also ich hatte das Gefühl, das hätte man auch easy in 90 Minuten erzählen können. Und dann wäre es ein tighter, ordentlicher Film gewesen, der auch irgendwie das tut, was teilweise im Trailer oder irgendwie, ob ich das gelesen, angesprochen wird, dass das irgendwie so spannend sein soll oder sowas, weil ich fand es halt leider eben gar nicht spannend.
Ja, kanntest du den Fall vorher?
Nee, ich kannte den Fall nicht, aber ich hatte trotzdem irgendwie vom Anfang an das Gefühl, dass das alles Also dass mich halt nicht, also mich hat da nicht wirklich was überrascht. Also weil der Film baut ja Sachen als Überraschung auf und versucht Spannung aufzubauen, aber die hat für mich halt nicht funktioniert, weil ich halt, ich weiß, also das, ich finde, das klingt immer so ein bisschen arrogant auch oder von oben, aber ich finde, ja, ich hab's halt relativ schnell durchschaut. Also ich hatte das Gefühl, ich hab's irgendwie alle sehr schnell durchschaut und der Film konnte dann trotzdem irgendwie halt nicht schocken mit dem er schocken wollte. Auch so dieses ganze, der Mann, der aus dem Krieg zurückkommt und halt entstellt ist, mhm, und sie, die ein Kind mit einem anderen Typen halt eben hatte, so, wenn er dann eben, das wird auch eine ganze Weile aufgebaut, dass er halt immer, dass sie wegguckt, wenn er trinkt oder wenn er isst oder sowas, weil er halt unter der Maske ist, weil er halt auch ihr sein Gesicht nicht zeigen möchte und irgendwann sieht man das dann, ja, oder sowas und es ist halt so, ja, das ist irgendwie schockierend, aber halt nicht unbedingt, hat für mich jetzt trotzdem nicht den Effekt gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das will der, den Effekt soll es haben. So, weil ich halt eher so trotzdem irgendwie Mitleid einfach mit ihm hatte und ihn halt nicht als dieses.
Ja, ich,
also so,
ich glaube, das Mitleid ist auch angebracht. Sie ist ja nicht die, also so wie ich diesen, die Umstände verstehe, ist sie halt eine Person, die zwar aus verzweifelten und vielleicht auch nachvollziehbar verzweifelten Beweggründen einfach scheußliche Dinge macht.
Ja, sie macht die nicht mal unbedingt direkt. Also sie kriegt das ja eben, also sie macht das, wenn sie dieser anderen Frau hilft, weiß sie die ganze Zeit nicht, was diese andere Frau macht. Mhm. Und das ist für mich dieses ganze Ding, weil ich fand, das war halt irgendwie nach 2 Minuten, wenn sie wieder hingeht und ihr Kind abholen möchte, von der Frau, der sie das gegeben hat, und die halt sagt, ah, sie muss gucken, wo das Kind ist und weiß nicht, gefühlt hat sie direkt so, ah, ich habe keine Ahnung, wem ich das Kind gegeben hat, finde ich, da ist schon direkt klar, dass dieses Kind eben nicht mehr existiert. Ja. Und das finde ich halt so ein bisschen, das wirkt für mich so ein bisschen wie Etikettenschwindel, weil ich halt so bin, so, ey, komm, also du baust hier irgendwas auf, oder ich hatte das ganze Zeit das Gefühl, der Film versucht, was aufzubauen, was halt nicht so richtig funktioniert hat.
Ja, ich habe hier gerade Lars Rezension gelesen.
Der ist anderer Meinung.
Der meint, dass es halt eben auch so ein Horror aus der weiblichen Perspektive dieser Zeitepoche ist und eben ja diese grausamen Umstände darstellt und lobt auch den Schwarz-Weiß-Look des Ganzen.
Also ja, bei dem Schwarz-Weiß-Look würde ich noch am ehesten mitgehen. Der sieht tatsächlich schon echt gut aus. Wie gesagt, der hat für mich nur dem Ganzen so nochmal so eine extra Schwere hinzugefügt, dass es halt einfach. Ich weiß, es gibt auch Filme, die sollen nicht unbedingt Spaß machen zu gucken, aber dass ich halt hier wirklich einfach die ganze Zeit dachte, boah, wann ist es endlich vorbei? So. Und auch und zum Rest würde ich halt sagen, ich glaube, da gibt es irgendwie. Also ich habe das Gefühl, da gibt es andere Sachen, die das. Also jetzt nicht direkt auf die Epoche bezogen oder sowas, aber ich hatte irgendwie halt den Eindruck, dass da andere Sachen gibt, die das vielleicht besser machen können. Also, ja, weiß ich nicht, da, keine Ahnung, vielleicht kommt noch mal eine Regisseurin und verfilmt das oder sowas und vielleicht kriegt ihr das dann besser hin als der Typ. Das weiß ich nicht, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass das einfach noch mal was ausmacht und das hier vielleicht auch helfen würde, potenziell.
Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ja, ihr könnt düsteres True-Crime-Kino aus Dänemark wahrnehmen, wenn ihr das möchtet.
Genau, da könnt ihr den gucken. Ich weiß auch, dass viele andere den sehr gut fanden, tatsächlich. Also ja, macht euch selber ein Bild. Ich glaube, das ist hier definitiv angebracht und vor allem ist es auch nochmal anderes Kino und halt, also jetzt nicht was man jeden Tag sieht, auf jeden Fall.
Ja.
So. Jetzt machen wir, glaube ich, nochmal, bevor wir Richtung Sofa-Ecke gehen,
ja,
machen wir nochmal Musik. Und zwar haben wir immer noch den.
Der Soundtrack des Monats.
Der kommt immer noch von Queer. Und bevor ich jetzt hier andere Musik, nämlich auch aus anderen Filmen noch spiele, wo ich nicht weiß, was wir schon gespielt haben, nehme ich einfach das, was der Lars mir vorgeschlagen hat und spiele euch Centipede.
Morgen.
Was machen Sie denn da?
Ich hab da übernachtet.
Wieso haben Sie da übernachtet?
Weil ich da übernachten wollte.
Aha. Also ich konnte es nicht.
Da übernachten?
Nein. Was sie machen? Findest du das so ein grauslicher Beruf?
Was für Beruf?
Ja, wenn ich mir vorstelle, überall wo ich hinkomme, sind die Leute nur angefressen, wenn sie mich sehen. Wie halten sie das aus, so viele negative Energien?
Könnt ihr einen Kaffee haben?
Ach so, ja. Entschuldigung. Schwarzbraun verlängert?
Leise.
Ich kann ihn auch still machen.
Danke.
Ja, da sind wir wieder. Mal kurze Musik. Und jetzt gehen wir direkt über, weil wenn ich das jetzt richtig sehe, sind wir mit allen Filmstarts komplett durch.
Wir haben tatsächlich jeden Film, der diese Woche in Halle und Leipzig startet, besprechen können. Das ist auch mal ein Achievement.
Fantastisch. Und genau, wir haben auch alles gesehen.
Ja.
Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch sehr viel Zeit, ausnahmsweise, für
die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau. Und da hat die Jasmin ganz viel Drang, was zu berichten, weil sie gestern irgendwie sogar ihren Kinobesuch verschoben hat, weil sie irgendwie in der Suchtspirale vom Binging war.
Ja, das ist mir eine Weile nicht passiert und ich bin tatsächlich bei American Primeval hängen geblieben. Das ist diese Woche bei Netflix gestartet, ist eine 6-teilige Miniserie von Showrunner Mark L. Smith, der ist eher aus dem Drehbuchbereich bekannt und hat unter anderem das Drehbuch zu The Revenant geschrieben. Das hier wahrscheinlich sehr vergleichbarste Film ist im letzten Jahr, war von ihm Twisters im Kino gewesen als Drehbuch. Marsh King's Daughter hat er auch gemacht. Also.
Der Mann hat auf jeden Fall Höhen und Tiefen, glaube ich.
Der Mann hat Höhen und Tiefen.
Was Drehbücher angeht.
Und der Mann ist bereit, ins amerikanische Hinterland zu gehen. Und American Primeval ist ein Western, ich würde auch vielleicht sagen ein Anti-Western mit großen, großen Backwoods-Horror-Anteilen. Wir befinden uns im Jahr 1800, ich glaube 57, wo in Utah oder dem damaligen Utah-Territorium ein Krieg zwischen Mormonen und der US-Regierung zu eskalieren droht. Und natürlich gibt es auch verschiedene weitere Fraktionen in der Region, unter anderem die Stämme der Ureinwohner, die dort zu finden sind, aber auch so Mountain Men, die sich da ihre kleinen Claims abgesteckt haben, Banditen und Tracks von Reisenden, die nach Kalifornien oder wenn sie Mormonen sind, ins gelobte Land Salt Lake City aufbrechen wollen. Und einer dieser Tracks, Planwagenzüge wird überfallen und die Leute werden aufs Grausamste massakriert. Und das Ganze passiert durch eine mormonische Miliz zusammen mit Paiute-Natives, die sich verbündet haben, um diese Leute zu vertreiben, und danach versuchen sie das zu vertuschen, um eben zu verhindern, dass die US-Regierung sie vertreibt, also die Mormonen. Und es geht halt darum, wie diese mormonischen Leute versuchen, die Überlebenden, die in die Wildnis geflohen sind, zu stoppen und zu töten. Und andere Leute, die hinter denen her sind, teilweise aus Gründen von Kopfgeld, teilweise weil es verschwundene, geliebte Menschen sind. Und es ist halt einfach eine Reise in den Abgrund. Also American Primeval ist hier durchaus als so eine amerikanische Ursuppe aus Kolonialismus und Gewalt zu verstehen. Und man kriegt durchaus jede Episode unterschiedliche Arten von Horror auch präsentiert. Und es werden halt Sachen und Gewaltarten da auf eine Art plastisch dargestellt, die man selten auf diese Weise von erschreckend bekommen hat. Seien es Pfeile, die rumfliegen und einfach so Streifschüsse. Sexualisierte Gewalt kommt da drin vor in der Serie. Ich habe sie jetzt nicht als exploitative, sondern eben als einfach Teil dieser ganzen scheußlichen Horrorkulisse wahrgenommen. Es wird skalpiert, es werden Leute mit Spaten geschlagen, es kommen Wölfe vor.
Ein Spaten kriegt einen Spaten, so ungefähr, vielleicht auch mal.
Es ist, ja, also das einer der Charakter, der von Shea Wiggum gespielt wird, der trägt halt seinen Spaten durchaus aus Gründen mit sich herum.
Ist praktisch Mordwerkzeug und man kann direkt das Grab schaufeln.
So ungefähr, ja. Also der Charakter wird auch im Grunde vorgestellt, dass er wie er jemand mit dem Spaten erschlägt.
Der gute alte Undertaker halt, ne?
Ist eher ein Prospektor, der sein eigenes vorgebaut hat. Und das ist so einer der Punkte, die die Mormonen loswerden wollen, weil die Kavallerie sich in so einem Fort stationieren kann.
Ah. Ja.
Also es ist halt ein Moment der Geschichte gegriffen, nämlich den Utah-Krieg und auch das real existierende Mountain Meadows-Massaker. Hm. Was halt einfach so koloniale Gewalt, die wir heute gar nicht mehr, also wir gar nicht mehr drüber gesprochen wird, aber was halt einfach so ein Moment aufmacht, wo halt ein Krieg ist von verschiedenen Indianervölkern, um es mal so auszudrücken. Also Paiute und Shoshone, zwei Fraktionen von Shoshonen kommen da drin vor. Also wir haben da ist halt nicht so eine gesichtslose Masse, sondern wir kriegen mit, es ist halt alles extrem komplex und verschiedenste Loyalitätsbeziehungen untereinander. Und
spannend, was da. Ich finde es irgendwie ganz interessant, wie da gefühlt in den letzten Jahren immer mehr von solchen Konflikten und Thematiken aufgegriffen wird und da Amerika anscheinend einiges ein bisschen aufarbeitet, weil, wenn ich so zurückdenke, habe ich nicht das Gefühl, dass das sonst Thematiken waren, die irgendwie viel Geld für irgendwas bekommen haben oder wovon man gehört hat. Also ich habe von diesen ganzen Sachen halt keinen Plan. Ja. Also man weiß, dass da viel passiert ist in dieser Zeit, wo der in Anführungsstrichen Wilde Weste kolonialisiert wurde. Ja. So, man weiß, dass da sehr viel Scheiß passiert ist mit den indigenen Völkern.
Ja.
Aber was genau, da wird immer noch, finde ich, sehr viel Mantel des Schweigens drüber gehüllt. Also wie gesagt, das meiste, was ich dann weiß, ist halt irgendwie, ich habe als Kind Lucky Luke gelesen und was da so passiert ist. Und das ist ja schon eine sehr Fantasieversion von allem.
Ja, auf jeden Fall. Lucky Luke ist halt nochmal mehr, nochmal eine Stufe entfernt. Das ist ja
von Franzosen dann auch noch, oder waren es doch Franzosen, glaube ich, oder?
Oder Belgier, Franco-Belgisch. Ja, auf jeden Fall, das ist halt nochmal entfernter und da töten Mormonen keine Leute.
Genau.
Das ist.
Und dann haben wir noch diese deutsche Geschichten, wo dann irgendwelche Shoshone den Kriegsklappstuhl abtraben oder sowas.
Ja. Genau, und hier kriegt man halt einfach nur. Also die indigenen Völker sind halt unterschiedlich und haben unterschiedliche Agendas und sind nicht die Horror anderen. Sind mehr, wie sehr die Mormonen als Kult dargestellt werden und was da teilweise an auch einfach Hills Have Eyes Horror-Level an Backwoods-Räubern vorkommt, ist.
Ne? Das ist schon, ich finde es gerade irgendwie interessant, weil ich jetzt gerade drüber nachdenke. Es gab letztes Jahr einen chilenischen Western mit Los Colonos, ja, wo es um Kolonialleute ging und wie die mit Indigenen umgegangen sind. Dann hast du Kevin Costner mit seinem großen Horizon-Projekt, wo er, wenn ich das gerade, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ja auch verschiedene Blickwinkel.
Ja, das ist auch einer, der verschiedene Perspektiven darstellt.
Genau, der viele verschiedene Perspektiven einnimmt. Und dann gab es noch hier von Viggo Mortensen, der hatte ja auch letztes Jahr einen Western. Also irgendwie, sowohl das Genre als auch das Setting kommen ja gerade sehr viel zurück und halt eben auch werden sehr viel kritischer betrachtet, habe ich den Eindruck.
Scorsese hat ja im Grunde auch Anti-Western gemacht.
Ja, aber halt, also jetzt halt auch nicht, aber nicht direkt. Ja, doch, stimmt. Das ist auch so. Das ist schon so die Endzeit davon. So ein bisschen.
Ja, genau. Es ist das Produkt.
Und genau, es ist das Ende der Ära dann gewesen. Mit den Killers of the Flower Moon, stimmt. Aber dass allgemein so dieses Setting auch zurückkommt, finde ich irgendwie interessant, weil ich finde, das war sehr lange sehr weg von der großen, also vor allen Dingen auch von der großen, breiten Leinwand.
So. Ja, wobei das hier. Ja, also
aber
man
gut,
merkt,
das ist jetzt in Anführungsstrichen nur Netflix und nicht Kino oder sowas, klar, aber.
Ja, und ich würde es halt auch. Also, ja, natürlich, The Revenant ist auch auf eine Art Anti-Western, aber.
Ja, also es hat doch zumindest auch wieder das Setting, wo wir auch wieder in dieser ganzen Trapper-Kolonialzeit, also in dieser Amerika-Kolonialzeit
ja,
einfach
genau,
sind.
Ja, genau, es wird halt deutlich kolonial dargestellt. Ich würde aber auch Vergleiche zu Prey, also dem Predator-Fortsetzung, mit halt.
Stimmt, da hatten wir auch das Setting.
Genau, großer indigener Cast, auch das ist hier ein Ding, dass die.
Dass indigene Menschen auch indigene Menschen spielen dürfen und nicht irgendjemand ein bisschen dreckig gemacht wird oder sowas. Und dann
in der Tat, also es sind nicht alles ItalienerInnen, sondern es werden indigene Schauspielende gecastet, es werden verschiedene Sprachen gesprochen, also Ute, Shoshone auf jeden Fall kommt vor und es erinnert mich aber auch an Bone Tomahawk, der jetzt nicht eine gute Repräsentation indigener Menschen ist, aber
soweit ich weiß, kann der zumindest mit einem gewissen Gewaltgrad aufwarten.
Das ist
ich will den auch mal noch sehen, weil ich Brawl in Cellblock 99 gesehen habe. Ja. Und auch wenn ich jetzt alles, was ich zu S. Craig Zahler mitbekomme, ist als Person jetzt nicht so spannend oder gut finde, nee, sag ich mal, ist, weil der, glaube ich, ein sehr unsympathischer Mensch einfach ist.
Ja, aber
Die Filme haben für mich eine gewisse einen Reiz und irgendwie wecken Interesse auf jeden Fall.
Ja, also vom Vibe her. Wenn du Revenus kennst, es ist auch so.
Sag mir nicht.
Ich glaube, spät 90er oder früher 2000er Western, wo es darum geht, dass Kannibalismus in einem abgeschiedenen Fort in den Bergen passiert. Und hier ist es halt, genau, es ist auch ein Winter. Western, also die Leute laufen halt in die Schneegrenze rein ins Gebirge und das ist eine schlechte Idee für alle. Und
in der Zeit, glaube ich, nie eine gute Idee.
Genau, und uns ist alles windig und schlammig und kalt und niemand geht aus diesem ganzen an Körper und Seele unverletzt hinaus. Also es ist ein Schmutz und Abgrund. Und ich war Game, das Ganze ist teilweise sehr Handheld-Style gefilmt, teilweise mit den ganz weiten Winkeln und die Farben sind halt eher so ein ausgeblichen, kaltes, winterliches Ding.
Also auch eher entsättigt alles.
Ja, so, ja.
So, man könnte meinen, Robert Eggers hat mal vorbeigeguckt und hat gesagt, dreh mal Farben ein bisschen raus.
Ja, entsättigt ist, trifft es auf jeden Fall und außer es wird durch irgendwelche Feuer erleuchtet.
Ah. Wunderbar, das klingt auf jeden Fall wieder spannend.
Ja, also ich war ästhetisch abgeholt, ich hatte Lust, ich mag aber auch tendenziell düstere Western-Inhalte und auch düstere Western-Musik, auch weil der Soundtrack ist halt einfach eher so hier leicht modern, also man hört manchmal ein bisschen E-Gitarre, aber einfach so spannungsaufbauende Folk angehauchte Musik, aber ich würde dennoch mal etwas Death Country von Those Poor Bastards spielen. Back to the Primitive schien mir dazu passend.
So, dann hoffe ich jetzt, dass ich hier den richtigen Knopf treffe.
Ja, ich drücke hier auf jeden Fall mal Play.
Das klingt gut. Dann viel Spaß damit. So, gibt diesmal ohne viel Umschweife, damit ich hier meine Überleitung nicht vergesse, gehen wir nämlich von einem Kolonialthema zum nächsten, was aber weniger mit Spaß und irgendwie unterhaltsamer Gewalt vielleicht unterlegt ist. Genau, wir sind immer noch in der Sofa-Ecke und zwar gibt es seit einer Weile, wir hatten ihn auch schon im Kino, den Dokumentarfilm Dahomey bei Mubi zu sehen. Das ist ein Film, der ist nur knapp eine Stunde lang und da geht es um die um verschiedene Skulpturen, wenn wir mal kurz gucken, aus welchem Land.
Benin.
Benin ist es nämlich, genau, die aus Westafrika, genau in Benin, aus Frankreich nach Benin zurückgeführt werden. Und der Film folgt eben im Grunde diesen Statuen und diesen Skulpturen und man kriegt auch immer wieder. Es wird aus deren Perspektive teilweise erzählt. Das ist irgendwie, fand ich, einen relativ interessanten Ansatz, dass man irgendwie dann, dass die aus einer Ich-Perspektive davon erzählen, dass es hell und dunkel wurde und sowas und dass es irgendwie geschwankt hat, weil sie eben per Schiff dahin geschifft wurden oder auch per Flugzeug und eben in Kisten gepackt wurden. Und zwischendurch gibt es eben immer wieder Umschnitte zu einer großen, sowas ähnlich wie eine Podiumsdiskussion, würde ich mal sagen. Also da sitzen gerade Studierende viele und Menschen aus Benin eben zusammen und diskutieren darüber, was sie davon halten, dass gerade, ich glaube, es sind 26 von diesen Schätzen zurückgeführt würden von, ich glaube, über 2000 oder 4000 gestohlenen Sachen. Und dann gibt es eben die einen, die sagen, hey, das ist schön, dass wir das wiederbekommen, dass uns hier ein Teil unserer Geschichte zurückgegeben wird und sonstiges. Und die anderen sagen eben, ja, aber das ist doch auch, als würde uns ins Gesicht gespuckt werden, weil wir nur 26 wiederbekommen von irgendwie über 2000. Und da geht es dann eben auch, wie tief dieser Kolonialismus im Land drin verankert ist, eben auch in den Köpfen potenziell oder auch, gibt auch junge Menschen, die dann sagen, naja, ich meine, das geht schon so weit, ich kann kein Wort der Sprache, die eigentlich von hier ist. Ich spreche nur Französisch, weil dort eben auch heute hauptsächlich Französisch oder viel Französisch gesprochen wird, weil es eben eine französische Kolonie war. Und das ist, fand ich durchaus interessant. Also ist mal für mich persönlich was anderes gewesen, weil ich sowas normalerweise nicht gucke, um ehrlich zu sein. Mhm. Und deswegen hat mir das doch irgendwie ganz gut gefallen. Ist jetzt nicht super aufregend, ist jetzt auch nicht mit extrem, ich würde jetzt nicht sagen, extrem, also es ist extrem spannende Bilder sind es auch nicht unbedingt. Man sieht halt teilweise dabei zu, wie Kisten verladen werden. Das ist jetzt.
Im Kontext interessant halt.
Ja, das ist im Kontext, gibt es irgendwas, aber das ist jetzt halt nichts, was super aufregend ist, wie da irgendwelche großen Statuen in der Kiste verpackt werden, die in ein Flugzeug kommt und dann wieder ausgeladen wird oder sowas. Aber ich fand zumindest da die Perspektive einfach ganz spannend und einfach auch diese, gerade diese Diskussion fand ich sehr interessant, wie da gerade auch junge Leute drüber diskutieren und was sie davon halten.
Ja.
Ja, das könnt ihr euch jetzt bei Mubi angucken, wenn ihr es letztes Jahr im Kino wie ich verpasst habt. Genau, und während ich rede, suche ich einfach nochmal Musik raus.
Ich könnte auch noch einen.
Oder hast du nochmal?
Ich kann hier nochmal Bone Orchard spielen, das ist auch ein Western-Kram.
Das ist doch fantastisch, weil dann machen wir erst nochmal ein bisschen Musik.
Okay.
Und dann ist der Lars auch wieder da. Ja,
meine Frage. Dann machen wir jetzt Wayfarer and Stranger von Bone Orchard. Ja,
jetzt hoffe ich nur, dass es nicht gleich zu laut ist, weil ich gerade deutlich lauter drehen musste für die Musik. Warte. Drück einfach mal auf Play, dann schauen wir, ob es mir die Ohren wegschüttelt oder nicht.
Ja.
Hör jetzt auf, bitte. Hörst du jetzt auf mich? Hör auf, lass die Husterei.
Vielleicht steckt ihm was im Hals.
Glaub mir, Husten ist seine Stärke. Er macht das absichtlich, bestimmt.
Die Filme ist super.
So, they call me Slim Shady. I'm back. Na. Genau. Ich habe dieses Sample nicht mehr. Ich wollte eigentlich dieses Jetzt sorge ich hier für Disziplin spielen.
Ja, du bist eben,
Mist, wenn man sucht, dann findet man es nicht. Ich bin wieder da. Ihr habt das hervorragend gemacht hier, überbrückt, bis ich wieder da bin. Nein, sehr schöne Sendung. Vielen Dank. Ich habe das, was ich gehört habe, war fantastisch. Großartig.
Wunderbar.
Absolut. Oscar-würdig. Wir reden aber jetzt nicht über die Oscars, auch nicht über die Golden Globes. Oscar-Nominierungen kommen ja sowieso erst in ein paar Tagen. Dann jetzt, wenn mal irgendwie es die wichtigeren Dinge gibt, die hoffentlich dann wieder mal langsam irgendwie gehen. Sondern wir reden tatsächlich noch über die Filmriss-Sofa-Ecke und da hast du noch was gesehen.
Genau, es ist schon wieder ein bisschen her, aber ich habe mir Strange Darling angeguckt. Ein Film von J.T. Molnar heißt der Mensch. Ich habe auch im Vorfeld schon mitbekommen gehabt, einige haben es gesagt, es ist ein bisschen prätentiös, weil der Film einfach schon am Anfang im Vorspann damit wirbt, gedreht auf 35 mm und irgendwie hier sich ganz besonders toll anscheinend findet. Und ja, der Film sieht gut aus. Es ist ein Thriller, der ist unterteilt in Kapitel, die sind auch nicht chronologisch erzählt, ne? Also da hat sich jemand einfach an der 90er-Schublade ein bisschen bedient, hat dann auch noch das Filmmaterial von damals geholt und das sieht schon alles ganz cool aus und ist zum Teil auch nicht ganz unspannend auf jeden Fall, vor allen Dingen diese Eingangssequenz, da ist eine Verfolgungsjagd, wir sehen eine junge Frau in ihrem Auto, die auch anscheinend im Drehbuch nur The Lady heißt und von einem anderen Typen in dem Auto verfolgt wird und das ist eine relativ spannende Verfolgungsjagd tatsächlich und dann kriegen wir eben dann irgendwann die Einwendung hier Kapitel. Das ist, glaube ich, Kapitel 5 oder 6 und dann kommt auf einmal eine Einblendung Kapitel 3 und dann springt der halt die ganze Zeit hin und her, dieser Film. Und ja, der war schon okay, den kann man auf jeden Fall gucken, aber der ist dann doch für mich zu einem leichten Gimmick-Film irgendwie verkommen, weil der einerseits halt dieses Gimmick mit diesen Kapiteln hat, die eben nicht chronologisch erzählt werden und dann kommt eben auch noch dieses ganze 35mm-Ding dazu, wo er sich eben am Anfang so selber so groß so abfeiert dafür, dass er halt eben auf richtigem Film dreht, wo ich so bin, ja, das ist schön, dass du das machst, aber das jetzt so an die große Glocke zu hängen, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt sein musste. Und ich will auch tatsächlich sonst nicht weiter was zu verraten, weil sonst verliert der Film, glaube ich, doch, könnte er an Spannung verlieren, wenn ich jetzt zu viel sage.
Also abgesehen davon, dass du am Anfang persönlich beleidigt warst durch diese Einblendung.
Nein, ich war nicht persönlich beleidigt davon, aber ich fand es halt schon.
Lohnt sich nicht?
Also wie gesagt, man kann es schon gucken. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Must-Watch oder so.
Weil man hat ja schon sehr viel Gutes gehört so.
Ja.
Davon.
Also ich bin jetzt eher auf der Seite, die so ein bisschen ernüchtert waren auf jeden Fall, weil ich auch schon, also ich hatte davor Gemischtes gehört, aber ich dachte auch, ich habe auf jeden Fall Lust drauf und werde mir das mal angucken. Ich bin auch überrascht, weil ich tatsächlich auch von manchen Leuten mitbekomme, also bei manchen Listen mitbekommen, der ist in den Top 10 des Jahres bei manchen Leuten auch gelandet. Da hätte ich ihn jetzt eher weiter weg von verordnet, aber ey, wer da Bock drauf hat, ne? gönnt euch das. Könnt ihr machen.
Könnt ihr jetzt machen mit Cape Light, denn die haben den Film bei uns erfreulicherweise dann doch noch rausgebracht. Er hat es nicht ins Kino geschafft, aber auf DVD und Blu-ray könnt ihr Strange Darling ab sofort sehen und auch gewinnen am Ende der Sendung. Und das haben wir auch fast erreicht. Bevor es aber soweit ist, habe ich auch noch eine kleine Empfehlung. Und zwar alle, die im vergangenen Jahr zu Recht sehr viel Spaß hatten mit der Rückkehr von Riley und den vielen Emotionen, die sie mitbringt und dem wundervollen Alles steht Kopf Teil 2. Inside Out Part 2 quasi. Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch. Disney hat ja vor allen Dingen Pixar eben auch gesagt, dass sie ja eigentlich keine Fortsetzungen machen wollen. Machen sie jetzt seit einigen Jahren ja schon und auch sehr erfolgreich mit Toy Story unter anderem. Und deswegen ist halt so eine Fortsetzung immer auch eine gewisse Herausforderung und man weiß nicht so, ob die wirklich großartigen Originalstoffe dann auch fortgesetzt werden und gut fortgesetzt werden, ob es das wirklich auch sein muss. Aber in diesem Fall war es fast unausweichlich, denn es gab ja auch schon einen Kurzfilm danach. Und ja, Riley wird halt einfach älter, die Pubertät kommt und es war einfach ein großer Spaß, der es auch in einige Top Ten geschafft hat hier bei uns und das absolut zu Recht. Und jetzt legt Disney noch einen drauf, beziehungsweise Pixar, und die haben ja wirklich auch einen großen Schatz an Drehbuchautoren und Autorinnen, Filmmacherinnen, Animatoren, alle möglichen irgendwie in dem Team, die auch dann immer wieder sich in Regie üben dürfen bei verschiedenen Kurzfilmprojekten, die sie auf Disney Plus dann auch haben. Kann ich sehr empfehlen, da mal nachzuschauen. Da gibt es wirklich ganz tolle Sachen. Und jetzt also wieder so eine kleine Reihe von 4 Filmen insgesamt, die dann die Geschichte der Traumstudios erzählt. Also eben jenen Studios, die bei Riley dafür sorgen, dass sie halt eben nachts träumt. Und was dann inszeniert wird dort, ist natürlich klar, logisch, völlig angelehnt an Hollywood, ans klassische Hollywood, also die Traumwerkstatt quasi. Die Traumstudios verfolgen ja so eine so ein Plot, so durchaus einen roten Faden, der sich da irgendwie durchzieht, eine als gediente Produzentin, die eben abgelöst wird von der jungen Generation. Klar, dass die Pubertät kommt und die Träume sind vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt so die klassischen mit Einhörnern, mit Regenbogenhaaren und allem, was dazugehört quasi. Und das ist dann eher peinlich, wenn Riley das träumt. Und deswegen kommen also die Jungspunde, die dann halt irgendwie den Laden aufrollen dort. Aber sie versucht sich halt auch trotzdem irgendwie zu behaupten und auch hält auch sehr stark fest an ihrem Job. Es ist manchmal echt ganz schön dramatisch, wie das hier inszeniert ist in diesen einzelnen Episoden, die so immer ungefähr 25 Minuten kurz sind und extrem unterhalten und das vor allen Dingen auch auf eine sehr schöne Art und Weise, weil es so eine so Mockumentary-Style halt hat. Ne? Also wir haben ja so Behind the Scenes quasi, wir sind hier unterwegs mit der Kamera und treffen halt eben die einzelnen Stars und die einzelnen Regisseure und Filmemacherinnen und so, die halt irgendwie hier verantwortlich sind für die Träume und die sprechen halt eben dann auch direkt in die Kamera und so wird das Ganze dann halt wirklich sehr, sehr fantasievoll aufgezogen. Inszeniert von auch 3 altgedienten Filmemacher und Filmemacherinnen quasi, Drehbuchautoren und Autorinnen teilweise, Valerie Lapointe, Mike Jones und Austin Madison. Die ersten beiden, die erste und letzte quasi, haben bei Toy Story mitgearbeitet am Drehbuch. Mike Jones hat Sachen inszeniert oder geschrieben, vielmehr wie Soul oder auch Luca. Also wirklich auch dafür gesorgt, dass hier alles soweit passt und stimmig ist und auch die Qualität auf jeden Fall gewahrt ist. Sehr schön, unterhaltsame, kurzweilige 4 Folgen, die ihr euch also jetzt bei Disney Plus anschauen könnt. Die Traumstudios ebenfalls ab sofort zu sehen. So, und damit sind wir am Ende der Show angekommen. Und ihr wisst, was das heißt. Es heißt bei uns in der Regel, Moment, lasst mich mal kurz sagen, hier so, wo ist es denn? Da. Das hier. Ihr wisst ja, wo es ist, ne? Das hier.
Du, darf ich dich noch was fragen?
Wenn es jetzt um meinen Familiennamen geht, der ist Larieux.
Nein, es geht um ein Rätsel.
Ach, ich hasse Rätselraten.
Filmriss, Filmquiz.
Ihr aber natürlich nicht, deswegen habt ihr auch in der letzten Woche hier bei uns schon reichlich irgendwie E-Mails eingeschickt, die ersten im neuen Jahr, und euch schon ein paar Freikarten gesichert, unter anderem zu den Filmen der letzten Woche und der letzten Wochen. Und Knives Out war letzte Woche hier gesucht, klar wegen Daniel Craig und Queer, den hatten wir in der letzten Woche hier als einen der Filmstarts der Woche. Und in dieser Woche gibt es ein neues.
Die Anschuldigungen lauten vorsätzlicher Bruch der Schutzmaßnahmen, Verletzung des Copyrights, Verletzung der individuellen Privatsphäre durch die Erstellung der Website www.facemash.com. Und man beschuldigt sie des Verstoßes gegen die Universitätsrichtlinien zur Verbreitung digitalisierter Bilder. Vor Beginn der Befragung dürfen Sie dazu Stellung nehmen. Wollen Sie davon Gebrauch machen?
Ich habe mich bereits im Crimson bei der ABHW, der Fuerza Latina und allen sonstigen Frauen in Harvard entschuldigt, die ich beleidigt haben mag, wovon ich ausgehen muss. Was alle Vorwürfe gegen die Verletzung der Schutzmaßnahmen angeht, so verdiene ich meiner Meinung nach ein wenig Anerkennung von diesem Gremium.
Wie bitte?
Ja.
Ich verstehe nicht.
Welchen Teil?
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Den Teil habt ihr hoffentlich verstanden. Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an diese eingeblendete Adresse. Und wir sind damit
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sind Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall, wo uns sonst hört. Und wir sind am Ende. Das heißt, wir hören uns also in der nächsten Woche wieder, wie es sich gewohnt und gehört.
Blow this thing, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ich kann euch nur sehr empfehlen, geht am nächsten Dienstag zur Architektur im Film ins Grassi-Museum. Da läuft das große Museum um 18 Uhr. Und kommt am Mittwoch alle ins Luru-Kino zu Paths of Glory, Stanley Kubricks Meisterwerk.
Auf jeden Fall, kommt da alle hin.
Das sagt der Flo. Danke.
Bitteschön.
Und lieben Dank auch an Jasmin.
Sehr gerne.
Hey, ich grüße alle Hörer vom Kinomagazin. Ich bin Benjamin Völz, die Stimme von Johnny Silverhand. Und viel Spaß beim Weiterhören.